This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
4 Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Michael Kutte und meine zwei Kollegen Axel und Lars, die sind heute nicht da, sondern ich bin ganz alleine, wobei ich einen spitzenmäßigen Gast da habe. Und den stelle ich jetzt vor, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, damit ich keine Fehler mache. Pass mal auf. Das Weingut Wittmann im rheinhessischen Westhofen ist ein klassisch familiengeführtes Weingut. Bereits seit Ende der 80er Jahre arbeitet man dort zertifiziert biologisch, seit 2004 biodynamisch. Die Weine werden im großen Gewölbekeller von 1829 fast ausschließlich im Holzfass ausgebaut. Hier entstehen Weine mit eigenem Charakter, großem Terroirbezug und von hoher Güte. Unser heutiger Gast studierte an der Hochschule Geisenheim und ist seit dem Jahrgang 1999 Kellermeister, Mitbesitzer seit 2007 und der Önologe des Weinguts. Er war von 2005 bis 2019 Vorsitzender des VDP in Rheinhessen und ist Vizepräsident des Bundesverbands des VDP, zumindest steht das alles so auf Wikipedia. Herzlich willkommen, Philipp Wittmann.
Hallihallo.
Servus. Du bist bei den 4 Flaschen und jetzt bin nur ich da. Es tut mir so leid.
Sind wir 2 Flaschen halt. Ne?
Es bezieht sich auf die Anzahl der Weine, die wir probieren, und wir haben auch 4 Weine da.
Sehr gut.
Aber es war so relativ spontan, dass du mir gesagt hast, ich bin in Hamburg und ich habe am Nachmittag ein kleines Zeitfenster, und das finde ich natürlich so fantastisch, dass du an uns gedacht hast und du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne.
Du warst direkt Hamburg oder warst du vorne unterwegs?
Nee, ich war auf Sylt.
Okay.
Und morgen geht es dann weiter Richtung Heimat.
Okay. Und wie wichtig ist der norddeutsche Bereich für dich jetzt?
Ach, ich glaube, überall da, wo Genuss zu Hause ist, wo guter Wein eine Rolle spielt, ist es uns auch wichtig, dass wir präsent sind. Mhm. Wir sind ein kleines Weingut, das heißt, wir können jetzt nicht die große, starke Markenpower bringen. Das heißt, die Weine sind begrenzt. Aber wie gesagt, die Nadelstiche an den besonderen Orten in ganz Deutschland und am liebsten in der ganzen Welt sollten schon sein.
Ja, cool. Also das heißt, auf Sylt gibt es, bist du auch quasi in den...
Den einen oder anderen Wein gibt es ja schon.
Ja, okay. Und als Winzer fährt man vielleicht auch lieber nach Sylt als nach Castrop-Rauxel, darf man das sagen?
Also ich sag mal so, Castrop-Rauxel kenne ich jetzt nicht so gut, okay. Aber Sylt ist schon sehr fein. Das
ist immer eine Reise wert.
Ja, absolut.
Perfekt. Was wir jetzt quasi in der Kürze der Zeit ausgesucht haben, sind durchaus Weine, die mir auch am Herzen liegen. Mhm. Vor allem einer, den ich wahnsinnig, wahnsinnig gut finde. Also ich verrate jetzt nicht vorher, sonst sind die Leute schon voreingenommen. Wir probieren jetzt einmal deinen Basis-Grauburgunder, dann gibt es Weißburgunder Chardonnay in der Ortsweinqualität, und dann haben wir den Riesling Estate da. Das ist quasi dein Signature-Wein oder dein Visitenkartenwein. Und dann gibt es den Westhofener Riesling. Das sind die 4 Weine, die wir jetzt gemeinsam verkosten, und haben den großen Wunsch, dich quasi unseren Hörern ein bisschen vorzustellen. Weil ziemlich am Anfang, als wir hier mal so quasi angefangen haben, vor 4, 5 Jahren, kannst du dich noch erinnern?
Ist schon eine Zeit lang her.
Was es gab nämlich bei uns, es gab nämlich ein Live-Tasting mit dir, wo die Leute die Pakete nach Hause bekommen haben. Mhm. Und du hast dich dann da dazugeschalten. Aber da ist was passiert. Kannst du dich noch erinnern?
Also meine Erinnerung ist, dass ich ausgefallen
bin. Ja, du hattest einen Unfall. Du hast dich irgendwie verletzt.
Ach Gott, das war die Nummer. Ja, das ist also eher tatsächlich eine unangenehme Geschichte gewesen. Ich war mit Freunden in Berlin und die wunderbaren E-Scooter waren dann in dem Fall auch meine Falle und insofern bin ich da tatsächlich ausgefallen.
Jetzt haben wir das aufgelöst für alle, die damals schon dabei waren.
Ich wusste gar nicht mehr, warum ich nicht da war. Ich wusste,
dass das haben wir natürlich nicht erzählen dürfen. Also ich wusste das tatsächlich, aber wir haben es nicht erzählt. Ja, das ist Sascha das gemacht oder?
Das hat mein damaliger Mitarbeiter Matthias gemacht.
Okay, genau. Auf jeden Fall war das trotzdem ein voller Erfolg und erstmal bei allem Respekt deiner Person ist ja wichtiger, dass die Leute die Weine haben als dich dann dazu. Gell? Deswegen war das schon erfolgreich, aber umso schöner, dass wir dich jetzt auch wirklich so kennenlernen können. Und jetzt habe ich, jetzt sind die anderen Kollegen nicht da und es wird viel immer über den Grauburgunder gesprochen, weil ich persönlich immer denke, Mann, das ist so eine Verlegenheitsentscheidung und die Leute, ich habe nichts gegen den Grauburgunder. Es ärgert mich nur, dass vieles andere nicht getrunken wird, weil das bevorzugt getrunken wird aus Angst oder Sorge, irgendwie einen Fehler zu machen oder weil die Leute so unsicher sind. Wie stehst du denn zum Grauburgunder?
Ich könnte jetzt sagen, das ist nicht meine Sorte und ich bin jetzt privat kein Grauburgunder-Trinker, aber ich kann auch sagen, dass der Grauburgunder eine ganz wichtige Rebsorte ist, um kühle, frische Weißweine im Vordergrund stehen zu lassen. Und Fruchterlebnis, ein guter Gaumen, trockener Wein, all das, was auch große deutsche oder gute deutsche Weine ausmacht, durchaus erlebbar macht. Das heißt, es ist halt ein Wein für jeden Tag so ein bisschen. Diese Ausgewogenheit, die Cremigkeit, die etwas mildere Säure, das schmeckt den Leuten einfach und das ist dann auch zu respektieren und deshalb ist es, sage ich mal, auch selbstverständlich zu sagen, na klar, machen wir auch einen Grauburgunder und stehen da auch zu und der sollte dann halt auch möglichst gut sein. Dann hat man ja immer noch die Wahl, in welcher Stilistik man unterwegs ist. Und die Grauburgunder, die so ein bisschen dazu führen, dass wir Weinverrückte nicht so ganz drauf abfahren, sind ja eigentlich die, die dann so zu mächtig sind und diese Öligkeit haben und vielleicht besonders weich sind. Man kann Grauburgunder aber ja auch kühl, frisch und vielleicht auch sogar zart-salzig am Gaumen interpretieren. Und dann ist das durchaus auch ein angenehmer Wein zum Trinken. Dennoch gebe ich zu, dass es die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass ich aus dem eigenen Keller einen Grauburgunder holen würde.
Wenn gar nichts mehr da ist, dann.
Wenn es dann wirklich eng werden würde. Also,
Aber jetzt, du hast gesagt, wir sind ein kleines Weingut. Wie groß seid ihr?
Wir bewirtschaften ein paar 30 Hektar.
Okay.
Alles rund um Westhofen. Und es ist eben so organisiert, dass es wirklich ein Familienbetrieb ist. Natürlich habe ich ein ganz wichtiges Team um mich herum. Wir sind insgesamt 15 Leute. Aber die Menge an Wein, die wir erzeugen, ist begrenzt und das auch ganz bewusst. Also ich habe vor gut 10 Jahren mich dazu entschieden, nicht mehr in die Breite zu wachsen, auch wenn die Möglichkeiten im Markt zweifelsohne da waren. Ich wollte mich auf die Qualität konzentrieren. Ich wollte auch meine Infrastruktur im Weingut nicht noch einmal verändern und nicht mein Leben lang irgendwo am Bauen sein und zu wenig Platz haben, sondern irgendwie das, was man hat, dann auch so gut wie möglich zu machen. Und das ist ein Ansatz, der Spaß macht. Und dieser Wunsch, immer besser zu werden, dieser Drang danach ist umso größer, wenn man nicht an anderen Drehschrauben drehen kann. Und das war deshalb die Entscheidung.
Ist das vielleicht, also wenn wir heute Mitte 2025, wo allgemein schon noch viel Druck ist bei den Winzern, wo viel Wein da ist, allgemein die Medien oder sagen, du sollst weniger trinken, man muss aufpassen. Ist es was vielleicht damals mit dem Wissen von heute sogar eine sehr kluge Entscheidung zu sagen, ich will noch größer werden, noch mehr Menge, noch mehr, sondern wirklich zu sagen, ich fokussiere mich auf das?
Das fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an, nicht diesen Druck zu haben, dass man sagt, okay, jetzt habe ich da einen Jahrgang im Keller liegen und der muss jetzt irgendwie raus und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich das verkauft bekomme, sondern das funktioniert eigentlich Gott sei Dank dann, ich will jetzt nicht sagen von selbst, sondern halt entsprechend mit guter Logistik und vielen, vielen Partnern. Aber es ist natürlich nicht der Druck im Nacken, wie wenn man weiß, okay, da schiebt von hinten ein gewisses Volumen, das auch dann irgendwann abgefüllt werden muss und auch verkauft sein muss. Das hilft im Moment schon, wobei ich auch Nachteile sehe. Also zum Beispiel kannst du, wenn du mit einem sehr begrenzten Faktor an Flaschen arbeitest, auch nie, deine Marke nicht so krass an besonderen Orten platzieren, weil du einfach die Volumen dazu nicht hast. Und manchmal müssen wir auf Dinge verzichten, die vielleicht dennoch interessant sind, weil wir einfach sagen, okay, wäre schön, aber können wir nicht, haben wir nicht genug Wein für. Und insofern ist natürlich diese Markenbildung, dass man ein Weingut wirklich auch in der Breite wahrnimmt, deutlich einfacher, wenn ein paar Flaschen mehr hinten dran stehen.
Naja, klar. Aber ich hätte jetzt gesagt, du bist schon, also wenn man jetzt sagen würde, die Top 10 Weingüter Deutschlands, wird der Name fallen.
Aber das ist ein Mikrokosmos. Ja. Ne? Das ist, wir produzieren in diesem Mikrokosmos der Feinwein-Freaks international, sag ich mal. Und na klar, ich meine, das ist letztendlich ja dann auch mein Ziel gewesen. Ich wollte einer der besten Winzer in Deutschland sein. Und es ist jedes Jahr eine Herausforderung, wenn man sich so ein Image erarbeitet hat, das dann auch nachhaltig zu zeigen, dass es auch stimmt. Mhm. Insofern ganz klar Teil unserer DNA. Aber es ist natürlich dennoch eine kleinere Gruppe an Weinfreaks, die sich damit so auseinandersetzt, die das weiß. Der Grauburgunder per se Trinker weiß es vielleicht gar nicht unbedingt.
Okay, gut, die haben wir auch, aber wir haben natürlich auch viele Hörer mittlerweile, die eben schon uns da, die wir mitnehmen auf diese Reise quasi.
Und das ist auch gut so.
Ja, total. Das empfinde ich auch wirklich so. Das heißt, wir haben jetzt deinen Grauburgunder, wie du sagst. Es gibt die Winzer, die den auf salzig, mineralisch und schlank machen könnten. Es ist quasi dein Gutswein, der jetzt hier bei unserem Partner Vesco, der kostet 15,50. Ich sage jetzt mal so, für Gutswein ist das ja schon erstmal eher im oberen Bereich in Deutschland auch generell, oder?
Also ja, am Ende dem geschuldet, dass es halt handwerkliche Arbeit ist. Die Weinberge werden intensiv von Hand gepflegt. Selbstverständlich werden auch alle Trauben von Hand geerntet. Wir versuchen auch hier bei unseren vermeintlich kleinen Weinen tatsächlich eine Güte in die Flasche zu bringen, die was Besonderes ist. Und das funktioniert natürlich nur mit einer ganzen Portion an Mehrarbeit, mit guten Lagen. Und das soll dann eben halt auch in dieser Kategorie umgesetzt werden. Und ich denke, man schmeckt das dann auch. Man kann natürlich, wenn man so drüber huscht und man trinkt am Abend schnell zwei Gläser und es gibt diverse Flaschen auf dem Tisch, merkt man vielleicht nicht so sehr. Aber wenn man sich mal mit auseinandersetzt, stellt man fest, dass halt eben ein gewisser Tiefgang in dem Wein ist. Und ich will es gar nicht so hochheben. Es ist am Ende ein Grauburgunder Gutswein. Und es ist zweifelsohne ein Grauburgunder Gutswein der gehobenen Preiskategorie, wenn es um die 15 Euro ist. Aber dafür ist er lecker.
Lecker ist ein Wort, das ich so nicht so gerne mag bei Wein. Axel hört sich da immer rauf. Also was er ist, und das sage ich auch immer, und ich finde, das kann man als Faustregel machen, wenn du einen Riesling-Winzer hast, der einen Grauburgunder macht. Dann hat der immer einen Spannungsbogen, dann hat der immer eine Energie, dann hat der immer eine Mineralität, die du auch wirklich schmecken kannst. Und ich finde, das ist hier wirklich genauso.
Ja, also ich muss jetzt gestehen, mir schmeckt es gerade auch. Also ich finde, dass es einfach schon frisch ist und man hat auch Lust auf den nächsten Schluck. Das finde ich beim Wein sowieso wichtig. Also wenn ein Wein anstrengend ist, wenn ein Wein nicht animiert und man irgendwie gar nicht ins Trinken kommt, sage ich mal, dann ist es schon schade. Klar gibt es die Momente, wo man jetzt keine Weinlust hat oder wo das irgendwie nur wirklich ein kleiner Schluck auch sein soll. Aber es gibt doch nichts Schöneres, wie eine gute Flasche Wein auf dem Tisch zu haben, die einem auch wirklich schmeckt und man einfach mit Lust auch das zweite und im Notfall auch das dritte und vierte Glas trinkt. Und dafür ist der Wein gedacht.
Absolut. Funktioniert auch bei mir, mag ich auch. Würde ich auch immer sagen, ich mag auch manche Grauburgunder. Also das ist nicht die Mehrheit, aber es gibt auch welche. Was ich mag, geht es dir auch so, dass manchmal Weine zu verkopft sind?
Das gibt's ganz häufig und da muss man auch als Winzer aufpassen, dass man sich nicht selbst dabei ertappt, dass man zu sehr in eine Freakshow abtaucht, weil man einfach irgendwas rausarbeiten will, was vielleicht gar nicht da ist. Also die besten Weine sind meist die entspannten Weine, die einfach so daherkommen, wie sie ganz natürlich gewachsen sind. Und das hilft in der Regel. Das heißt also, man kann letztendlich aus einem Pony auch kein Rennpferd machen. Dessen sollte man sich auch bei den Trauben, die man eben entsprechend erntet, immer bewusst sein. Aber zum Thema Grauburgunder vielleicht noch, wenn man über Grauburgunder Winzer spricht. Wir waren mit unseren rheinhessischen Kollegen aus Westhofen, waren wir in Baden und haben den Friedrich Keller besucht. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe selten so viel Grauburgunder verkostet, aber ich muss gestehen, das war schon geil. Also das kann auch eine Rebsorte sein, die Terroir im wunderbaren Sinne transportiert. Und ich glaube, in Baden ist tatsächlich der Grauburgunder auch zu Recht ein Stück weit zu Hause, was jetzt Herkunftsweine betrifft. Und da war ich durchaus beeindruckt und musste es dann auch zweifelsohne zugeben, dass Grauburgunder schon auch was kann.
Wobei ich glaube, absolut, aber ich glaube, dass der normale Konsument, den ich mit dieser Grauburgunderphobie quasi anspreche, dass dem das gar nicht so schmeckt. so ein Grauburgunder, der so ganz stringent, knochentrocken, sehr reduziert daherkommt, dass das eben dieses 6 Gramm Restzucker.
Zumindest braucht es dann einen Moment, den Zugang zu finden. Mhm. Wobei jetzt, by the way, der Wein hier ist auch knochentrocken. Mhm. Also der ist unter 2 Gramm Restzucker. Weil ich persönlich bei den Burgundern in Deutschland, es wird es ja ganz gern gemacht, dass das so ein bisschen abgeschmelzt ist hin noch mit 3-4 Gramm. Das mag ich überhaupt nicht. Also ich meine, meine Orientierung in der Sensorik ist tatsächlich in dem Fall eher, wir sind weiter nördlich gelegen als jetzt die Burgundier. Im Besonderen nehmen wir mal das Chablis-Gebiet, was vielleicht, wenn dann am nächsten noch den deutschen Stilistiken käme. Und diese Weine zeigen immer wunderbar Herkunft, auch mit im Sinne, dass sie halt wirklich ganz trocken sind und man am Gaumen auch wirklich die Details feststellt, ob da Zug da ist, ob da Biss da ist. Und wenn dann aber 3-4 Gramm Restzucker drüber liegen und vorne noch die Frucht da ist, die in den kühleren Regionen bei uns eben automatisch im Wein drin ist, ja, dann ist davon nicht mehr viel zu spüren. Und das ist, das mag ich nicht so. Ich mag es schon, wenn man irgendwie einen Wein, wenn er wirklich ehrlich ist und alles zeigt, was er hat, dann ist er meistens auch ganz trocken.
Das wird Axel jetzt nicht gerne hören, aber ich bin natürlich hundertprozentig bei dir. Macht ein guter Winzer auch immer die Weine so, wie er sie selber mag?
Also wenn er es ganz anders machen würde, wäre er ein Trottel, weil das macht ja dann keinen Spaß.
Mhm. Aber wenn der Markt jetzt sagt, oh, wir brauchen aber mehr Zucker, und dann sagst du als Winzer vielleicht, oh, ich muss
eine verkaufte Flasche. Da komme ich jetzt wieder an den Punkt, ich mache ja gar nicht so viel Wein. Mhm. Insofern, bisher habe ich es dann immer ausgeschlagen. Also ich hatte in der Tat mit einem Handelspartner die Diskussion um einen Grauburgunder, habe ein Fassmuster hingeschickt und es ging um eine größere Menge. Und dann wurde mir halt gesagt, dass das eben nicht konventionell, kommerziell genug ist. Das müsste ein bisschen süßer sein, ein bisschen runter. Und dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich es nicht. Also das bin nicht ich. Und,
das ist ja konsequent dann.
Und, aber ich meine, wenn ich jetzt im Nacken 15.000 Liter stehen gehabt hätte, die irgendwo hingemusst hätten, hätte ich natürlich gesagt, okay, ich gucke mal, was ich machen kann. Aber so ging's. Und das ist ein Stück weit zwar der Luxus, dann sagen zu können, nee, nicht my cup of tea. Und das muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Klar, aber gut, es steht ja auch dein Name drauf, ne? Am Ende des Tages. Deswegen musst du auch den Kopf hinhalten, wenn jemand dann sagt, so mach ich aber nicht, dann kannst du sagen, okay, ist okay, dass du es nicht magst, aber ich mag's.
Ja, also von daher.
Ja. Wie viel im Grauburgunder, wie viel ist der Anteil von Grauburgunder jetzt von deiner?
Weißt du was, ich habe noch nie so lange über Grauburgunder
geredet. Okay, Entschuldigung.
Wir machen ruhig weiter. Also der Anteil ist, ich produziere einen Wein. Mhm. Das ist, das sind unter 5% unserer Produktion.
Okay, und ist das der schnellstverkaufteste? Also ist das der schnelle Dreher oder?
Der Wein ist am Ende des Jahres verkauft, aber es ist nicht so, dass das jetzt die gefragteste Flasche im Sortiment wäre.
Okay.
Das sind andere.
Okay, wunderbar. Dann bin ich jetzt fertig mit meinem
Grauburgunder-Gespräch
und bedanke mich schon mal für diesen wirklich äußerst gelungenen Grauburgunder 23. Lass uns über den Jahrgang 23 sprechen, weil ich glaube, es ist alles aus 23. Ist das der aktuelle Jahrgang jetzt bei dir auch noch und wie war 23?
Also zunächst mal, 23 war wieder eines der warmen Sonnenjahre, sage ich mal, mit einer frühen Vegetation, mit einem sehr frühen Austrieb. Zum Leidwesen von manchen Regionen, wo dann der Frühjahrsfrost nochmal zugeschlagen hat. Und dann tatsächlich auch dadurch deutlich Ernteverluste. Wir hatten Glück, es war aber haarscharf. Also ich war in 2 Frostnächten auch draußen in den Weinbergen unterwegs.
Was habt ihr gemacht dann?
Wir hatten Frostkerzen stehen. Mhm. Und es war die Frage, zünden wir sie an, zünden wir sie nicht an. Um einfach wirklich du schaffst es dann so 1 bis 1,5 Grad Celsius, kannst du die Temperatur im Bereich der Rebe erhöhen. Und wenn du so in dem Bereich -1 liegst, dann macht das Sinn zu sagen, okay, komm, wir machen das, weil ab -2, -3 Grad fängt es dann an, dass es eben Schäden gibt und das frisch gewachsene Grün einfach erfriert. Mhm. Dann ist es halt so, da kommen zwar wieder Triebe, aber die haben in der Regel keine Trauben mehr. Mhm. Das heißt, der Ertrag ist von vornherein im Frühjahr dann tilt und die Arbeit hat man dennoch, weil man muss das neue Grün natürlich wieder erziehen, um fürs nächste Jahr wieder Reben zu haben. Und insofern ist das schon eine ganz blöde Nummer mit den Frühjahrsfrosten. Wie bei uns ist es gut gegangen in 23. Wie gesagt, es war haarscharf, aber es hat gelangt. Ja, dann hatten wir im Prinzip eine relativ ausgewogene Saison. ausreichend Niederschläge, deutlich bessere Niederschlagsmengen als in 22 zum Beispiel, was ein sehr trockener Sommer war. 23 kam eigentlich immer rechtzeitig ein Gewitter und auch entspannt, nicht mit irgendeinem blöden Hagel oder mit Sorgen. Und ganz ehrlich, natürlich haben wir Bauchweh, wenn wir an den Himmel schauen und da oben ist alles schwarz und du weißt, okay, gleich rappelt's hier. Ja. Es ist extremer geworden, das Wetter, zweifelsohne. Und deshalb muss man auch immer ein bisschen Bauchweh haben. Und letztes Jahr, also in 23, war es so, dass es kamen die Niederschläge über die Gewitter, aber es waren in der Regel entspannende Landregen und es hat 10, 15 Liter geregnet. Danach hat die Sonne wieder geschehen und alles war gut. Also das war in 23 schön, hat den Reben auch viel Vitalität gebracht. Und am Ende war dann auch die Ernte doch sehr früh, weil das ganze Jahr ist marschiert, die Trauben sind früh in die Reife gegangen. Und dann war eigentlich das große Glück, dass die kalten Nächte während der Erntezeit auch die Säure ein bisschen stabilisiert haben, sodass also die ausreichend Frische und Eleganz in den Weinen war. Die Alkoholwerte sind gar nicht so in die Höhe geschnellt. Der Riesling hat da irgendwie auch so eine Sicherheitsschublade irgendwie eingebaut. Das ist ganz interessant. Also alle reden ja immer davon, dass Riesling mit den neuen klimatischen Bedingungen die größten Probleme haben wird, weil das ja eine Rebsorte ist, die eigentlich in den kühleren Regionen steht.
Ja.
Der Riesling stellt, wenn es zu warm ist und wenn die Sonne zu sehr viel scheint, einfach auch die Zuckerproduktion ein und dann marschieren jetzt die Mostgewichte nicht so in die Höhe, dass hinterher Alkohol ohne Ende rauskommt. Das passiert eher bei anderen Rebsorten. Sonst wäre by the way auch in Australien kein Riesling möglich. Mhm. Und insofern war 23 dann am Ende ein Jahrgang, der tolle Reife hatte, sehr viel Aromen hatte. Also dieser warme Sommer und diese frühe Reife hat schon unheimlich viel Aromenausbildung auch gefördert. Das sind sehr, sehr intensive Weine, sehr geschmackvolle Weine. Eine präsente, aber doch sehr reife Säure. Weine, die unheimlich zugänglich sind. Also die 23er Weine schmecken einfach wunderschön im Moment. Und ja, wir sind jetzt quasi im zweiten Frühjahr. Letztes Jahr im Frühjahr ging es los mit dem Jagen. Also da kommen wir jetzt zu dem Thema, wann kommen bei mir die Weine auf den Markt. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir erst im September überhaupt anfangen würden, im darauffolgenden Jahr mit einem neuen Jahrgang zu verkaufen. Das schaffen wir nicht, das ist nicht ganz realistisch, weil wir einfach dann zu wenig Wein haben. Irgendwann ist der Keller leer, irgendwann muss es auch wieder weitergehen, auch die Gastronomie braucht wieder Wein. Das heißt also, wir waren in der Vergangenheit so drauf, dass die einfachen Weine tatsächlich dann auch schon Ende März, Anfang April auch in den Markt kamen. Dieses Jahr haben wir es geschafft, dass wir ein bisschen später sind. Wir haben jetzt mal 4, 5 Wochen gewonnen. Also wir sind jetzt im Mai und die ersten Weine sind jetzt in der Flasche und auch kommen jetzt nach und nach auf den Markt. Und die höherwertigen Weine kommen generell erst im September und die ganz großen Weine erst im nächsten Frühjahr. Das heißt, also, wir haben jetzt unsere großen Rieslinge, 23 sind jetzt vor anderthalb Monaten haben erst das Weingut verlassen.
Okay. Ist natürlich auch immer eine Liquiditätsfrage ja auch für dich jetzt aus wirtschaftlicher Sicht. Ich meine, du musst das ja alles finanzieren, wenn das nur im Keller liegt und noch nicht
Keine Frage. Wir haben bei den großen Weinen das Glück, dass wir mit einer Subskription arbeiten können und letztendlich die Weine dann schon ein halbes Jahr vorher auch bezahlt werden, weil sie eben auch dann zugeteilt werden. Das ist ein Luxus, dass wir in der Situation sind und das darf man nicht als selbstverständlich ansehen. Aber am Ende ist es natürlich so, dass diese hochwertigen Weine schon dann auch eine Nachfrage haben, eine Begehrlichkeit haben und dann eben entsprechend auch ihren Preis haben, sodass wir hier eigentlich in diesem Bereich uns auch unsere Kernkompetenz sehen und das klappt eigentlich ganz gut.
Super, ich habe jetzt schon eingeschenkt in der Zwischenzeit Weißburgunder Chardonnay aus Westhofen. Das ist also quasi Ortsweinqualität. Du hast die beiden Trauben zusammengepackt, weil, warum?
Weil das einfach ein Match ist. Der Weißburgunder bringt die Eleganz, die Finesse, das Zarte auch mit in die Cuvée. Und der Chardonnay bringt Aromen, auch ein bisschen einen größeren Druck am Gaumen, ein bisschen mehr Länge, ein bisschen mehr Textur mit rein. Vom Weißburgunder hat man ein bisschen feinere, zittrige Säure, die mit reinspielt, sodass letztendlich hier eine Cuvée entsteht, die einfach unheimlich harmonisch ist. Und der Westhofen-Weißburgunder Chardonnay ist unser Burgunder, der so in der Kategorie Most Charming irgendwo unterwegs ist. In der Gastronomie ein ganz wichtiger Wein, weil es ein toller, universeller Essensbegleiter ist, eine super Cremigkeit hat. Und auch eine Wertigkeit hat. Also das sind schon richtig gute Trauben, sind schon richtig gute Lagen, deshalb steht auch Westhofen drauf. Das würden wir nicht draufschreiben, wenn das jetzt irgendwo aus Basisflächen käme. Das ist schon Kalkstein geprägt auch. Und der Weißburgunder ist in 600 Liter Fässern ausgebaut und der Chardonnay in den 228er Barriquefässern. Ganz einfach deshalb, beim Weißburgunder das etwas größere Fass, weil Weißburgunder so zart und filigran ist und Holz in dem Sinne oder ein Toasting vom Fass auch nicht so wegstecken kann. Und dann würde das zu laut werden, wohingegen der Chardonnay durchaus auch diese Mikrooxidation über die kleinen Fässer braucht, um noch mehr zu zeigen von dem, was er hat. Wir arbeiten hier mit so gut wie keinem neuen Holz, nur einen kleinen Anteil, weil wir letztendlich auch diese ganz zarte Röstnote, das leicht Toastige, das soll ein bisschen unterstützend da sein. Aber eigentlich sollen die fruchtigen Elemente im Vordergrund stehen und am Gaumen einfach auch das klare mineralische Element. Und insofern ist es ein Wein, der, bei dem wir, das ist einer der Weine, wo ich schon sage, da spielen wir mit am meisten, weil wir so viel, da kommen so viele Elemente zusammen, um einfach auch im Weinstil ein bisschen zu folgen. Also das ist auch eine Fassselektion. Man muss sich so vorstellen, sowohl der Weißburgunder als auch der Chardonnay kommt aus den wirklich guten Weinen, großen Weinbergen, wo wir dann darüber auch Reserveweine machen oder auch ein Premier Cru Level erzeugen. Und dann werden die Fässer rausgewählt im Herbst, die ein bisschen weicher, die ein bisschen cremiger sind, und die kommen hier in die Cuvée, sodass wir einen Wein haben, der auch in der Jugend einfach schon wunderbar passt und noch nicht zu sehr aneckt und zu sehr kantet. Die Fässer, die eher so sind, die bleiben noch im zweiten Winter im Fass und werden dann eben als Reserven abgefüllt.
Also wenn du diesen Wein im Mund hast, also wenn du ihn geschluckt hast und lang danach, finde ich, hast du ständig diesen Drang, dass du das Glas wieder in die Hand nimmst und weiter trinkst. Es gibt da so an der Unterlippe, tänzelt es bei mir da so, es zieht irgendwie so, also ich kann es gar nicht sagen, aber es macht mich komplett an, gerade dass ich das Gefühl hätte. Also gerade als Gastronom denke ich, das ist ein perfekter Wein, weil du willst eigentlich sofort die zweite Flasche gleich bestellen als Gast, ja. Und du willst natürlich einfach, du willst es trinken, du willst Spaß dran haben, aber was mir so oft passiert ist, dass ich so schnell genervt bin, den Wein durchschaut habe und mich dann langweile. Mhm. Und da habe ich das so jetzt gar nicht das Gefühl bei diesem Wein. Ich habe das Gefühl so, wow, was passiert da jetzt noch? Wie, wenn er ein bisschen wärmer wird, wird er ein bisschen breiter? Was kommt da jetzt? Und das finde ich irrsinnig spannend.
Cool. Aber das ist schon auch natürlich ein cooler Blick drauf, wenn man sagt, ich habe den Wein durchschaut, ich weiß, ich kenne mich aus und jetzt langweilt mich. Dazu muss man aber schon auch richtig viel Verkostungserfahrung haben, wenn man so tickt. Aber gefällt mir gut, gefällt die Aussage, finde ich auch schön.
Naja, die Sache ist ja die, dass ich quasi auch mit meiner Frau oft diskutiere und sie dann auch sagt, so ja, das ist mir jetzt aber zu anstrengend, oder wo ich dann einfach sage, für mich, ich es gibt aber Weine, die beides abfüllen, wo alle happy sind, auch wenn wir Freunde da haben, die so mit Wein sich gar nicht beschäftigen und sagen, oh na, dann bitte bei dir was trinkt man da, sondern da gibt es eben auch Weine, und das wäre jetzt für mich ein perfektes Beispiel, wo man sagt, du hast ein bisschen durch den Ausbau im Holz die Säure ein bisschen abgebuffert, die ist da, die ist lebendig, aber, und ich finde, der hat eine Frucht, vielleicht eine zarte, ein bisschen Steinobst und so weiter, aber ist nicht wahnsinnig fruchtgeprägt für mich, sondern es kommt wirklich über die Klarheit, über die Frische, und das musst du im Mund fühlen eigentlich, um es richtig beschreiben zu können.
Und das geht nur, wenn er ganz trocken ist. Mhm. Weil stell dir den Wein vor, wenn hinten raus dann die Süße wieder hochging.
Also ist der genauso trocken? Er wirkt ein bisschen quasi durch diese Fülle.
Ein bisschen höhere Reife der Trauben natürlich, aber ganz trocken ausgebaut. Mhm. Und das ist jetzt, also wir reden jetzt hier auch von Wein, der hat knappe 12,5 Volumenprozent Alkohol, also keine 13,5 oder 14, sondern schon viel Saftigkeit, viel Tiefe für einen Burgunder, immer noch auch in einer Alkoholbalance, die nicht übertrieben ist. Und das ist eigentlich ganz schön. Und das hat aber auch der Jahrgang gebracht, muss man fairerweise sagen. Aber also oft können wir ja gar nichts dafür. Viel macht der Jahrgang.
Ja, ja, das ist sehr bescheiden. Du, wenn du aber jetzt, sag jetzt mal, du sagst, es ist ein warmer Jahrgang. Und trotzdem gelingt es dir, bei dem Grauburgunder 12, hier 12,5. Und das ist ja eigentlich, was der Markt auch will. Der Markt sucht ja eigentlich Alkohol, also nicht so alkoholkräftige Weine, die trotzdem diese volle physiologische Reife haben. Und es gelingt aber vielen nicht. Warum gelingt es dir? Was sind da die Stellschrauben?
Also ich glaube, ein Stück weit ist es eine Standortfrage. Es gibt sicherlich Standorte, bei denen das einfach deutlich schwieriger ist, wenn die Rebe einfach marschiert und immer weiter produziert, aber noch nicht wirklich reif ist, dann geht's halt nur mit viel Alkohol. Und die Weine können trotzdem großartig sein. Also Beispiel, eine Region, die ich sehr mag, die auch tolle Weine hervorbringt, ist Südtirol. Und da ist es in der Regel schon so, dass die Weißweine dennoch aber dann auch eine gewisse Kräftigkeit im Alkohol haben, weil einfach es in den Bedingungen nicht anders geht. Großartige Vielfalt an Weinen, die es da gibt, und mag ich total. Also es ist überhaupt nichts abwertend. Es ist nur einfach, die Naturbedingungen sind halt da so, dass es schwieriger ist, den Alkohol in etwas moderaterem Level dann auch zu bändigen. Bei uns ist es so, wir mussten schon auch lernen, als dieser verrückte Jahrgang 2003 damals kam, da war ich ja noch ein junger Kerl und da ging es ja gerade erst los, da haben wir uns während der Ernte erstmal wahnsinnig gefreut über diese hohen Mostgewichte, über diesen hohen Zuckergehalt der Traube und wie das alles so immer weiter ging. Und wir haben natürlich verpasst, die Trauben zu ernten vor lauter Freude. Und dann war das natürlich am Ende ein Jahrgang, der halt unheimlich viel Kraft hatte, der auch beeindruckend war, aber halt natürlich waren die Weine allzu alkoholisch. Also zweifelsohne, heute würde man den Jahrgang nicht mehr so vinifizieren. Wir haben dann in 2005 das nächste Mal die Situation gehabt, dass wir so ein Sonnenjahr hatten, aber da war es schon so, da war die Trockenheit noch mit im Spiel und dann hat der Riesling schon aufgehört mit dem Zucker produzieren. Deshalb sind die auch etwas ausgewogen, aber trotzdem ist der Jahrgang in seiner Prägung auch sehr stark von der Sonne beeinflusst gewesen. 2009 kam dann der nächste richtig warme Jahrgang und da waren wir schon schlauer. Da haben wir gesagt, haha, das passiert uns nicht mehr, dass wir die so spät lesen. Klar wollen wir physiologische Reife, aber wir müssen halt die paar Tage früher ernten. Und es ist ungewohnt für einen deutschen Winzer, die Trauben zu ernten, wenn das Laub noch nicht gelb ist. Aber wenn dann die Trauben schon so sind und ich schaue mir die Beere an und mache sie auf und sehe, dass die Kerne braun durchfärbt sind, dann sind die Trauben reif. Ja. Egal, ob das Laub grün oder gelb ist. Das mussten wir erst lernen. So, aber 2009 war es dann trotzdem so, der Himmel war blau, die Laune war gut. Und am Ende haben wir da immer noch ein bisschen zu spät gelesen und vielleicht auch noch nicht das perfekte Laubwandmanagement gehabt und das perfekte Ertragsmanagement, um diese Balance zu bekommen. Mhm. Weil wir einfach im Sommer viel zu aufgeregt mit Grünernte, mit Erträge senken, um die Qualität zu fördern, unterwegs waren. Vielleicht ein bisschen zu viel Laub weggemacht haben, dann hat die Sonne wieder drauf geschieden im August. Also wir sind heute so drauf und das ist die große Schwierigkeit, weil wir haben ja auch manchmal ganz andere Jahrgänge, die eher wie früher sind, kühl und ja, säurebetonter und da muss man auch anders arbeiten. Aber in den warmen Jahrgängen ist es heute so, idealerweise kein Laubschnitt zwischen Mitte Juli und Ende August. Das heißt, lass die Reben wachsen, lass die Trauben zuwachsen, lass die Trauben im Schatten, nicht zu viel Sonne. Mehr Trauben pro Stock, höhere Grunderträge. Erstmal die ganze Kraft, die da ist, in die Trauben, sich verteilen lassen, sodass nicht die paar wenigen Trauben am Stock dann den ganzen Zucker und den ganzen Inhalt bekommen, sondern einfach tatsächlich über einen höheren Grundertrag erstmal die Energie in mehr Trauben gehen lassen. Entscheidend ist dann nur, dass die Trauben, die zu viel sind, dass die dann rechtzeitig wegkommen und hinterher nicht dabei sind. Mhm. Und das sind halt so Details, ne? Also, ja, und es ist halt auch zum Beispiel so, wenn ich jetzt so einen Rebtrieb habe, der hat dann eine Traube, zwei, im Extremfall sogar eine dritte Traube oben. Und es ist tatsächlich von der Versorgung der Traube so, die dritte Traube oben, die ist am schlechtesten versorgt. Die hat aber auch am wenigsten Mineralien, am wenigsten Textur. Also diese Traube kann ich so oder so nicht gebrauchen. Die haben wir früher im Sommer sofort weggeschnitten und haben gesagt, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht, macht keinen Sinn. Heute sage ich, diese dritte Traube, wunderbar, lass es doch erstmal dran. Da können wir doch immer noch Ende August oder Anfang September rausholen. Dann hat die ein bisschen was abgefedert und der Rest ist in der besseren Balance hinterher. Mhm. Schwierig wird es nur dann, wenn dann das Wetter sich so ändert, dass du plötzlich kalt, regnerisch und sonst was hast und die Traubenreife geht nicht weiter. Mhm. Dann kommst du ein bisschen in Trouble, weil dann hast du halt letztendlich vorher auf die Bremse getreten.
Und dann hast du auch keinen Schub mehr. Ja.
Und der Schub ist weg und wenn es dann nicht mehr bergab geht, sondern bergauf, dann wird es halt schwierig. Ne?
Klar. Aber veränderst du als Winzer quasi jedes Jahr etwas?
Ja, es ist ein Spiel. Am Ende ist es ein großes Pokerspiel, weil letztendlich ich weiß nicht, was in vier Wochen ist. Das Wetter ist einfach, na klar, gibt es Langfristvorhersagen und so, aber seriöserweise wissen wir alle, länger wie 3 Tage kannst du im Wetterbericht nicht wirklich trauen. Mhm. Klar, wenn jetzt du siehst, du hast eine stabile Hochdrucklage, dann weißt du, okay, das wird die nächste Woche bestimmt noch gut sein. Wenn du Glück hast, sogar 10 Tage, aber manchmal kippt es dann auch überraschend. Also das ist, soweit sind wir immer noch nicht, kurioserweise, auch wenn wir sonst was können, Wettervorhersagen sind nach wie vor schwierig. Und das verursacht natürlich, dass du so ein bisschen nach deinem Bauchgefühl auch deine Arbeit im Weinberg machst. Also wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel schon wieder ein sehr trockenes Frühjahr. Wir sind super dankbar, dass wir im Winter und im Herbst wirklich Niederschlag hatten. Das hilft uns jetzt. Aber natürlich denkst du jetzt darüber nach, wie interpretiere ich das? Was mache ich mit meiner Begrünung, die im Weinberg auch wächst? Lasse ich die jetzt wachsen, damit ich so viel Vielfalt wie möglich habe, viel blühende Pflanzen habe, damit was für die Insekten da ist, ja, was absolut ideal ist für die Nachhaltigkeit? Oder aber sage ich, so schön das wäre, ich mähe das jetzt ab oder ich breche sogar um, mache den Boden auf, um Wasser zu sparen, dass die Rebe am Ende genug Wasser hat. Mhm. Und diese Entscheidung muss ich jetzt treffen, ohne zu wissen, was in 4 oder in 6 Wochen für ein Wetter ist. Und das ist halt ein Spiel.
Und die kannst und musst nur du treffen mit allen Konsequenzen. Das heißt, das ist ja deine Verantwortung. Wenn du jetzt eine falsche Entscheidung triffst, das kann ja passieren und das passiert wahrscheinlich ja auch immer wieder mal, dann musst du das ausbaden im restlichen Vegetationsjahr.
Nein, das ist ganz klar so.
Und schaut man da so links und rechts, was machen die anderen?
Ja, oder? Das ist natürlich. Also das ist schon.
Warte, der jetzt raus und spinnt der.
Also es ist schon so, dass natürlich jeder auch ein bisschen links und rechts guckt, manche mehr, manche weniger. Und es ist auch so, dass es irgendwie, man hat schon das Gefühl, es gibt Kollegen, die haben es drauf und es gibt Kollegen, die liegen immer falsch. Also das ist also...
Wir haben das schon im Blut, das falsch liegen.
Ja, also, ja, manchmal wundert man sich halt einfach. Und, okay, und ja, man selbst hat auch nicht immer recht. Ne? Also ich meine, manchmal läuft es halt auch nicht so, wie es sein soll. Und manchmal hat man auch mit dem Wetter ein bisschen Pech. Ne? Und wenn es jetzt um die Güte des Jahrgangs geht, von dem, was wir an Möglichkeiten haben, wie viel können wir rausholen, wie großartig kann ein Wein sein? Also ich sag mal, wenn ich 10 Jahrgänge nehme, dann schafft es ein Spitzenwinzer vielleicht 2-mal ins Schwarze zu treffen und 3-mal relativ nah dran. Mhm. Dann nochmal vielleicht so ein bisschen weiter weg, aber immer noch sehr nah dran. Und dann, aber so 1-2 Schüsse sind dann schon in einem Bereich, wo du sagst, okay, passt, aber das ganz große Ding ist es jetzt nicht. Und meist ist es dann so, dass die Bedingungen einfach schwieriger waren.
Und merkt man das gleich oder merkst du das erst, wenn du den Wein 3 Jahre später probierst und denkst so, oh Mensch, wieso haben wir nicht und hätten wir doch. Und gerade wenn du was anderes
meinst, dann... Mal so.
Okay.
Also ich bin schon von Jahrgängen überzeugt gewesen, bei denen ich über die Zeit gelernt habe, so gut ist es nicht. Mhm. Umgekehrt ist es aber, und das ist eigentlich die schönere Variante so, dass du auch von Jahrgängen überrascht wirst, die du für gut hältst, aber jetzt sagst, naja, ob das jetzt groß wird, keine Ahnung. Und plötzlich fangen die über die Reife an zu strahlen und zeigen, was so Besonderes, was andere Jahrgänge eben nicht haben. Und insofern ist die Betrachtung der Qualität eines Jahrgangs auch eine, die man besser immer rückblickend macht über einen gewissen Zeitraum. Und ich meine, wenn man einen Winzer fragt, wie ist der neue Jahrgang, der ist immer überragend. Ja, ich meine, also
verkauft werden auch.
Das ist ja. Und natürlich ist man ja auch voller Eindrücke aus dem letzten Jahr und hat das präsent. Und wenn alles einigermaßen ordentlich gelaufen ist, dann waren wir ja auch erfolgreich. Und insofern ist der neue Jahrgang immer erstmal zunächst nicht der beste, aber zunächst mal ein wirklich guter Jahrgang. Das sollte auch so sein. Und wenn sich's dann anders zeigt, dann muss man halt auch so ehrlich sein und muss erzählen, woran es liegt. Und dennoch ist es heute so, toi toi toi, also normalerweise ist es jedes Jahr möglich, wirklich guten Wein zu vinifizieren. Für mich war das erste Jahr mit Verantwortung zu Hause war das Jahr 2000, was schrecklich war, weil wir eine nasse Ernte hatten und es war warm und es gab Botrytis, die Trauben sind gefault, es war ganz schwer. Wir haben sehr viel sortiert, wir haben sehr viel weggeschmissen. Die konsequent war, wir haben halt einfach super wenig geerntet.
Und war das denn okay für deinen Vater, wo du das quasi dann...
Das war hart an den Nervensträngen kratzen für uns alle. Und das war damals akzeptiert, aber natürlich
eigentlich nicht verstanden,
froh war keiner, ja, dass es so war. Dann war 2006 nochmal so ein Jahr, das in Österreich grandios war und bei uns hat es halt geregnet. Ja. Und ich weiß noch, wir haben am 3. Oktober 2006 geerntet. Im strömenden Regen waren meine Leute draußen und haben Trauben geerntet, was du normal nie machst, weil du willst gar keine Verdünnung von Wasser, Trauben, wie auch immer. Ja. Also wenn es regnet, jetzt abgesehen davon, dass es für die Leute auch nicht schön ist. Aber es war klar, bei den hohen Temperaturen, die wir haben, bei der Feuchtigkeit, die wir haben, wenn du nicht erntest,
so Pilzdruck,
das geht das über, das kriegt Essig, das geht kaputt. Also haben wir geerntet. Wir haben aus dem Jahrgang das Beste gemacht, was ging. Und ich habe lustigerweise jetzt gerade vor 3 Tagen abends einen 2006er Riesling vorgeführt, kriegt aus dem eigenen Weingut. Ich muss sagen, ich war super zufrieden damit. Ich erinnere mich auch noch genau an das Fass. Das war aber halt auch wirklich nur 1200 Liter aus einem Hektar, die wir da rausgeholt haben. Das war dann viel Arbeit. Und ja, am Ende wird es aber nie so sein, dass so ein Jahrgang wirklich großartig sein kann.
Aber okay, aber kannst du als Winzer oder sag jetzt mal, kannst du als Spitzenwinzer dir das leisten, dass du zum, oder wie viele Jahrgänge könntest du dir leisten, die gar nicht, wenn das jetzt 2 Jahre hintereinander zum Beispiel alles komplett versemmelt wird, wie würde es dir da wirtschaftlich gehen?
Also ein bisschen was muss immer gehen. Also du wirst Lösungen finden müssen, wie du einen gescheiten Wein machst. Mhm. Und am Ende ist es so, dass unser Modell so funktioniert, dass wir was Gutes auf die Flasche bringen müssen. Mhm. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt Durchschnitt in ordentlichen Mengen habe, weil das danach fragen meine Kunden nicht. Meine Kunden fragen nach einem wirklich guten Wein. Also lieber ist es weniger und der schmeckt dann auch und der ist dann ein Wertversprechen, was auch funktioniert.
Weil es langfristig zu sehr beschädigen würde, das Weingut, wenn du...
Ja, das ist keine Frage. Und naja, klar, ich meine, also früher war das Modell so, dann hieß es ein Jahrgang am Stock, ein Jahrgang im Keller und ein Jahrgang auf der Bank. Mhm. Das ist leider heute nicht mehr so ganz realistisch. Mhm. Aber das hat ganz gesund geklungen. Mhm. Also das schaffen wir so natürlich nicht. Und am Ende ist es natürlich so, auch ein Winzerunternehmen, auch ein Weingut, kommt natürlich an seine Grenzen, wenn die Natur es nicht gut meint. Und nochmal toi, 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 so dramatisch ist es ja eigentlich gar nicht. Wir reden jetzt schon relativ intensiv über schlechte Jahrgänge, haben aber, wenn wir ehrlich sind, eigentlich die letzten 15 Jahre keine erlebt. Also deshalb...
Toi, soll es so bleiben.
Ja, genau.
Okay, Philipp, ich habe Riesling eingeschenkt. Riesling Estate, du sagst selber über den Wein, das ist eigentlich... Sagst du, das ist der wichtigste Wein des Weinguts?
Ja, ist er zweifelsohne. Okay. Ganz einfach deshalb, weil hinter diesem Wein 25-30% der gesamten Produktion stehen. Das heißt, es ist eine Cuvée von ganz vielen verschiedenen Weinbergen rund um Westhofen. Und es ist mir wichtig, dass dieser Wein ist quasi eine Marke in der Marke, weil es ist ein Statement. Es ist wirklich ein Blend. Es ist nicht so, dass wir aufgrund des Volumens dann sagen, okay, wir haben 3 verschiedene Abfüllungen, die schmecken alle ein bisschen unterschiedlich. Nee, ich möchte das einmal wirklich zusammen haben, identisch haben, so dass man das ganz verlässlich weiß, was dahinter steht. Und der Riesling Estate ist Fingerprint, Wittmann, Fingerprint Westhofen, Fingerprint Riesling und soll auch Fingerprint Jahrgang sein. Da sind auch Schwankungen drin, aber die Grundidee der Stilistik, die ist da, aber er soll den Jahrgang zeigen. Mhm. Und das ist im besten Sinne eine Qualität, die vergleichbar von dem, also wenn man jetzt so ein Bourgogne Blanc aus einem Tophaus, da möchte ich unseren Riesling auch in dem Sinne sehen, dass es eben halt der Regionalwein ist mit unserem Namen, der einfach schon auch die Qualität ausdrückt, die wir dann weiter oben in den Lagen natürlich noch viel besser ausleben können.
Und arbeitest du, ich habe jetzt gerade, als wir auf der OMR-Bühne waren, habe ich mich vorher nochmal mit dem Jochen 30-Acker unterhalten. Wir haben seinen Vintages probiert, der aus mehreren Jahrgängen besteht. Ich war letzte Woche bei Birkin Wolf, Nicola Libelli, die haben ein Fass jetzt, wo sie unterschiedliche Jahrgänge immer so Reserve reinmachen, um quasi, machst du sowas auch? Hast du, denkst du drüber nach, quasi zu sagen, ich habe so eine, nein, okay, klar, gar nicht drüber, okay.
Nein, ich finde alles schön. Kann man auch alles machen. Mhm. Und Jochens Vintage-Idee ist großartig. Mhm. Das ist ja aber, es ist ein Wein, der Harmonie bekommt durch verschiedene Jahrgänge und direkt trinkbar ist.
Gut, das ist jetzt der Geschäftsmodell bei dem Wein. Aber die anderen sagen ja, ich mache ja trotzdem einen Jahrgangsriesling, aber behelf mir vielleicht zur Würze und zur...
Ich glaube nicht daran, dass mir ein Vorjahrgang oder ein Vorvorjahrgang hilft in der Frage dessen, was ich ausdrucken möchte in der Flasche. Mhm. es ist was an. Die Idee beim Champagner ist wunderbar. Mhm. Das ist eine sehr gewachsene Idee, die letztendlich sowohl Jahrgangschampagner als auch eben die große Cuvée möglich macht und die verlässliche, gleichbleibende Textur Jahr für Jahr bringt. Ich möchte gar nicht haben, dass der Wein jedes Jahr die genau gleichen Charakteristiken aufweist. Ich möchte gern haben, dass der Jahrgang nach dem Jahrgang schmeckt, weil das ein Naturprodukt ist und weil der Jahrgang genauso wie der Winzer und der Weinberg dazugehören zu der Story, die hinter dieser Flasche steckt. Und deshalb möchte ich nicht einen leichten 24er mit einem aromatischen 23er aufpimpern, sondern ich möchte den leichten 24er als leichten 24er im Glas haben und den aromatischen 23er, den nehmen wir so aromatisch, wie er ist und gehen damit ins Glas. Am Ende ist meine Aufgabe, in den Weinbergen für Balance zu schaffen, zu sorgen. Das ist mein Job ist es, dass die Weinberge nicht zu extrem reagieren auf die unterschiedlichen Witterungsbedingungen, so dass dennoch eine verlässliche, gleichbleibende Textur, eine Wiedererkennbarkeit Jahr für Jahr entsteht. Und dann muss aber der Jahrgang obendrauf seinen Stempel geben und dann ist die Aussage da. Und deshalb so, auch wenn das alles ganz tolle Experimente sind und natürlich qualitativ überhaupt nichts dagegen zu sagen ist, aber meine Idee ist eine andere.
Okay. Und könnte sich das ändern? Könntest du das in 3 Jahren? Nee. Okay. Jetzt probiere ich den 23er gerade und feiere ich gerade, ich würde es ja auch anders sagen, ich finde, das ist so viel Wein. Ich bin total geflasht über die Substanz, die dieser Wein hat, für Estate, also für Gutswein. Das ist ja aus Gänsehaut umgespielt. Wie geht das mit 12 Alkohol in einem warmen Jahrgang so viel Energie da hineinzukriegen? Die aber auch unaufgeregt wirkt. Das wirkt nicht, ich wäre gern mehr, als ich eigentlich bin, sondern...
Also ich glaube, dass das Standortthema ist, wie gesagt, wichtig. Und wir haben tatsächlich das Glück, dass die Weinberge rund um Westhofen, insgesamt der Wonnegau, das südliche Rheinhessen, mit diesen schweren Tonböden, der Ton speichert das Wasser sehr gut und der Kalkstein, der im Untergrund ist, das ist schon ein stilgebendes Element für die Weine, etwas, was den Weinen Länge am Gaumen gibt. Und am Ende ist es ja so, von einem einfachen Boden, der irgendwie ein sandiger Boden oder ein reiner Lösslehmboden ist, kann man nicht erwarten, dass er am Gaumen eine große Aufregung bringt, weil es eben nicht diese mineralische Substanz gibt. Immer dann, wenn mineralische Böden ins Spiel kommen, schmeckt man das auch in den Weinen, wenn man denn versucht, Herkunft auch im Wein schmeckbar zu machen. Es gibt ja ganz viele Winzer und Kellereien, die gar nicht diese Idee haben. Da geht's ja gar nicht darum. Aber wenn man sich selbst als Herkunftswinzer bezeichnet, dann muss ja das Ziel sein, so viel Authentizität wie möglich aus diesem Weinberg ins Glas zu bringen. Und das macht natürlich nur dann Sinn, wenn das auch gute Weinberge sind. Und ich kenne meine Weinberge in- und auswendig, weil ich jeden Weinberg komplett separat ausbaue und jeden Weinberg in einem eigenen Fass liegen habe im Winter und weiß, wie schmeckt es und weiß, was wo es herkommt und Rückschlüsse ziehen kann.
Und weißt du aber auch, wie die miteinander funktionieren, wenn du die zusammenblendest?
Natürlich weiß ich das über diese lange Zeit mittlerweile auch sehr genau. Und es gibt Weinberge, bei denen du jedes Jahr denkst, guck mal, toller Boden, tolle Exposition, da muss doch mehr gehen. Aber der Weinberg performt nicht. Und du fragst dich, woran liegt's? Aber du siehst halt auch immer nur die Oberfläche. Du siehst nicht, was unten drin ist im Boden. Ja? Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich hab eine Riesling-Parzelle, die habe ich letztes Jahr, ein alter Weinberg, 40 Jahre alt, den habe ich letztes Jahr gerodet, weil ich gesagt habe, verdammt nochmal, es klappt einfach nicht. Ich glaube in dem Fall, dass es tatsächlich die Genetik der Reben war, das Pflanzgut, was irgendwo, auch wenn es ein alter Weinberg ist, da irgendwo ein Fehler war. Und ich hoffe jetzt, dass wir bei der neuen Pflanzung mit anderen Reben da Erfolg haben werden, weil der Weinberg müsste eigentlich schmecken, der Wein müsste schmecken. Aber ich stufe ihn jedes Mal ab, weil ich am Ende sage, ja, okay, also ich erwarte ein erstes Gewächs und am Ende wandert er in den Gutswein. Ne? Also,
jetzt rodest du den Weinberg, was macht man dann mit so einem Boden, um quasi den zu revitalisieren und wie sieht es
aus? Wir haben jetzt erstmal eine Einser drin. sehr stark Leguminosen geprägt, um ein bisschen Stickstoff zu sammeln und wollen ein bisschen Vitalität reingeben. Das heißt also einfach eine grüne Mulchmischung, die eingesetzt wird, damit letztendlich einfach mal ein Jahr komplette Erholung für den Weinberg ist. Und auch noch ein bisschen Humussubstanz aufgebaut wird. Und im Folgejahr wird er dann wieder neu gepflanzt. Mhm. Wird das ein bisschen eingearbeitet und dann geht's mit neuen Reben und neuem Glück los. Dann kann ich dir in 7-8 Jahren sagen, aber was kann er denn nicht?
Aber es wird auch wieder Riesling sein?
In dem Fall habe ich mich sogar für Chardonnay entschieden.
Okay. Ja. Und was hast du da für Klone? Kannst du verraten?
Ja, in dem Fall ist es so, beim Riesling ist es so, dass man schon sagen muss, es gibt auch gutes Klonmaterial aus Deutschland. Da wurde auch viel, viel Schlaues gemacht. Aber spannend ist es in der Regel, altes Selektionsmaterial zu bekommen. Also ich pflanze keine Klone. Ich pflanze nur Selektionsmaterial, massales Material. Das heißt also, ich möchte die Diversität haben. Ich möchte nicht die exakt gleiche Genetik Rebstock für Rebstock haben, sondern ich möchte gern aus einem Sammelsurium individueller Genetik den Weinberg entstehen lassen. Das geht deshalb, weil es heute ganz großartige Rebzüchter gibt, die aus ganz alten Weinberg eben immer wieder Reben schneiden und vermehren und dadurch eine ganz besondere Vielfalt an Diversität genetischer Formen der gleichen Rebsorte natürlich hervorbringen. Und das mache ich jetzt schon seit, ich glaube, 15 okay. Jahren oder so.
Was kostet denn ein Rebstock?
Ja, um die 3,50 € bis 4,50 € kostet das kleine, zarte Pflänzchen.
Okay.
Aber bis so ein Weinberg steht, so ein Hektar kostet 50.000, 60.000 € bis er gepflanzt ist.
Okay. Und dann, wann kannst du das nutzen, die Trauben, die du dann...
Also für hochwertigen Wein geht das so vielleicht nach 7-8 Jahren los. Wirklich toll wird es dann vielleicht nach 12-13 Jahren, dass man merkt, okay, eben kommt auch die Herkunftstextur. Also, aber natürlich, die ersten Trauben gibt es im zweiten Jahr.
Ja, so. Das kannst du schon verhindern. Aber könntest du jetzt nicht einfach mal runterbuddeln und schauen, was ist denn da jetzt drunter? Also könntest du nicht mal eine Bodenprobe jetzt machen?
Ja, würde ich es dann verstehen? Ich bin ja jetzt
auch. Naja, aber du wüsstest wenigstens, was da ist, ob du es verstehst.
Ich bin ja auch nur ein Hobbygeologe. Also insofern, wir Winzer sind alle Hobbygeologen. Wir gucken uns das an. So, guck mal, da was da für Kalksteine drin sind. Ja, überragend. Aber das Zusammenspiel von Boden, von Nährstoffen, von Wasserversorgung, von kleinklimatischer Situation, von Rebsorte, von Pflanze. Ja, das sind so viele Faktoren. Also insofern, ich will jetzt nicht sagen, wir fischen im Trüben, wir wissen schon, was wir machen,
ist hochgradig komplex.
Es ist komplex. Ja. Und generell sage ich halt auch, also ich meine, es ist halt, nur Wissenschaft hilft halt auch nicht.
Ja, klar.
Ja, also das ist, letztendlich kann man den Job als Winzer, man kann das studieren, man kann unheimlich viel wissen. Und ich bin in Geisenheim gewesen, habe Weinbau studiert, da gab es Jungs, die waren in dem Studium viel besser wie ich. Machen die heute bessere Weine? Muss jeder entscheiden.
Ja.
Also insofern, es ist immer die Frage, bin ich jetzt Forscher, nach was suche ich? Ja. Ich mache Wein, ich bin Winzer. Also ich stehe auch, bei mir kommt dann so ein Punkt, wo ich sage, ey, lass mich doch in Ruhe. Also es ist also.
Ja, cool. Du, aber könntest du jetzt zum Beispiel, wenn du während der Ernte, bringt dir jemand so eine Traube aus deinem Kirschspiel, ja, und eine Traube aus dem Moorstein, könntest du das schmecken? Anhand der Traube, wüsstest du? Also kann man das?
Also das ist schon, wenn du jetzt wirklich sagst, Traubenproben blind nebeneinander und du probierst jetzt die einzelnen Benzers und das kommt aus dem Moorstein oder aus dem Kirschspiel. Das ist schon sportlich, weil das ist schon abstrakt, weil du musst einfach schon sehen, das ist das primäre Produkt, was sehr stark von Fruchtaromen der Beere geprägt ist. Und du kannst ja jetzt nicht den Nachhall mineralische Substanz in so einem Saft wirklich so erkennen. Mhm. Ich sag mal so, eine gewisse Gefühlswelt dafür gibt es. Mhm. Und ich habe auch das Problem, in Anführungszeichen, dass ich, glaube ich, tonnenweise Trauben im Herbst esse, weil ich über das Verkosten schon sehr stark entscheide, ernte ich oder ernte ich nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich da Treffer landen würde. Das ist nicht einfach. Mhm. Aber wir haben eine ganz lustige Situation gehabt. Wir haben einen Praktikant gehabt aus Südafrika, den hatten wir in den Weinberg geschickt, Traubenproben holen. Der war am Ende im falschen Weinberg. Aber das war so, da habe ich in den Eimer geguckt, als er ankam, die Trauben gesagt, das kann es nicht sein. Wo warst du? Ja,
also, okay. Also insofern, aber ich war beim Nachbarn.
Also man kann schon auch an der Traube einiges erkennen, aber ja, also ich meine, wenn es wirklich gleich ausschaut und dann nur die Frage, welche Herkunft ist es, ja, sportlich.
Ich hab bei Anne Dönhoff einen Wein probiert, wo die Trauben von dir kamen.
Ja.
Kannst du mal dazu was sagen?
Ja, das ist. Ja. Wir haben vorhin das Thema mit den Frostnächten gehabt.
Ja.
23 war halt eben dieser Mist, um es wirklich so zu sagen, dass es halt einfach in manchen Regionen geknallt hat im April, die jungen Triebe abgefroren sind, damit klar war, keine Erntemöglichkeiten und das in relativ breiter Fläche. Und meinem Freund Cornelius Dönhoff ging es eben so, dass er das mittlere Nahetal, das Herzstück der Nahe, die besten Lagen, da hat es halt reingehauen. Und ich war da relativ nah dran, weil ich auch mit ihm telefoniert hatte, auch sogar in diesen Frostnächten, weil nach dem Motto, wie ist es bei dir, bei uns sieht es gerade so aus, wie auch immer. Und
2 Uhr morgens ist er so,
ja,
und sonst keiner wach.
Ja, aber was, ja. Na klar waren wir wach, ja, ne? Weil ja, wir waren eine Woche vorher zusammen unterwegs und hatten dann noch diesen Draht da drüber und gesagt, oh, muss man da Angst haben, wie auch immer. So, und dann war es aber am Ende so, bei uns waren es maximal -2 und da waren es -6. Und da hast du keine Chance mehr. So, und
da kannst du so viele Kerzen aufstellen, wie du möchtest, so viel Strohballen, dass das ja
keine Chance. Und dann war natürlich das Gespräch auch das, ja, okay, wie gehen wir jetzt damit, also von seiner Seite aus, wie gehe ich jetzt damit um? Ich muss ja irgendwie auch, ich brauche ja Trauben, ich muss ja irgendwie auch einen Wein ausbauen, ich muss ja meinen Kunden was anbieten, ich brauche ja auch für die Wirtschaftlichkeit eben entsprechende Möglichkeiten. In der Basis kann man sowas ein bisschen einfacher machen, aber wenn es dann um die Herkünfte geht, wird es dann halt schwierig, weil die sind nicht ersetzbar, die hat man nur einmal. Und zum Glück war es dann auch so, dass es eben Möglichkeiten im Basisbereich gab, auch noch entsprechend auch Weinberge zu übernehmen, Trauben dann zu übernehmen. Aber wie gesagt, die Herkünfte, die fallen halt aus, weil die gibt es nur einmal. Und dann ist die Idee entstanden, dass der Cornelius eben sagt, ja, dann brauche ich eben andere Herkünfte, aber gute. Und dann kam eben die Idee, Westhofen, Bachenheim war es am Ende, Bürg den Wolf und Wittmann, 2 Betriebe, die, glaube ich, auch
outstanding
im Fokus für große Weine stehen, mit guten Herkünften. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie könnten wir das machen, welche Fläche macht Sinn, wie viel Menge brauchst du, damit du damit wirklich auch eine wirtschaftliche Einheit hast, mit der man arbeiten kann. Und dann haben wir gesagt, ja okay, komm, dann lass es uns probieren, mit der Basis dessen, dass ich meine Weinbergsarbeit gemacht habe, so wie ich sie immer mache, bis zur Ernte hin. Ich wusste, dass diese Weinberge
jemand anders
ernten wird.
Also die kamen auch, um die zu ernten?
Ja, natürlich. Ja, okay. Und das, jetzt würde man erstmal sagen, ja, komisches Gefühl. Ja, war auch ein bisschen spannend. Und ich wollte es dann ja auch gut machen. Also ja, mein Interesse war ja auch gewesen, dass wenn der Döni die Trauben erntet, dass der hinterher einen gescheiten Wein hat. Ja. Ja? Und dann hat er gesagt, ey Wittmann, was hast du mir da gegeben? Ja. Und insofern haben wir unseren Job gemacht. Und war dann spannend während der Ernte, als dann das Dönhoff-Team nach Westhofen kam zum Ernten. Mit großer Mannschaft, da war richtig was geboten und dann haben die da so einen Tag lang Trauben gelesen und die haben auch gesagt, fühlt sich komisch an, wir sind in der ganz fremden
Gemarkung. Ja, es ist erstmal viel flacher, haben die gesagt, es ist viel entspannter zu ernten als bei sich zu Hause, hat die Anne erzählt. Und dann haben die quasi die Trauben mitgenommen und bei sich verarbeitet.
Genau.
Hast du diesen Wein schon probiert?
Na, selbstverständlich. Okay. Ich habe den das erste Mal im Dezember im Fass verkostet.
Ja.
Und dann auf der Prowein und auf der Mainzer Weinbörse natürlich. Und das Schöne ist, und das ist halt, das macht A, gute Lagen aus und B, gute Winzer aus. Man schmeckt diese Herkünfte, man schmeckt Westhofen in dem Dönhoffschen Westhofener Riesling, diese kalkmineralische Textur. Man schmeckt aber auch den Fingerprint von Dönhoff in bester Form, die Finesse, die Details, die Feinheit. Also mich freut es total, dass daraus aus dem Projekt so gute Weine entstanden sind. Auch der Wachenheimer Riesling aus der Pfalz ist sehr spannend. Und das ist letztendlich das Ergebnis aus einer eigentlich erstmal blöden Story, nämlich Naturgewalten, die uns da in Problemzonen bringen. Ich konnte in dem Fall helfen, habe es super gern gemacht.
Vielleicht geht es dir ja auch mal so und dann.
Keine Ahnung, ja. Wie gesagt. Und es ist am Ende, keiner hat jetzt die Idee, dass sowas jährlich entstehen soll, sondern es war einfach wirklich ein einmaliges Ding, wo man gesagt hat, hey komm, das machen wir jetzt einfach. Mhm. Und es war gut. Und es war, und jetzt auch die Resonanz, muss ich sagen. Also ich kriege ein bisschen was von dem Sonnenschein ab, den der Cornelius gerade für diese Weine bekommt. das finde ich mehr als fair und absolut gut.
Also ich habe tatsächlich auf der Probeweine das auch probiert und ich habe mich. Das würde ich auch sagen, wenn jemand anders von der Nahe hier sitzen würde, habe mich schon in deinen Wein verliebt und habe mir gedacht, es ist schon krass, wie unterschiedlich die Weine schmecken können, nur mit dem Handwerk des Winzers. Das ist ja nun auch ein Teil dieses Begriffs Terroir, ist das Winzerhandwerk. Und das muss man eben, das wird ja oft, da geht es nicht nur um den Boden und das ist eben so entscheidend. Und deswegen wollte ich unbedingt diesen Wein haben, weil ich mich ein bisschen auch in diesen Westhofener 23 verliebt habe, den wir jetzt eingeschenkt haben. Und auch der hat nur 12 Alkohol. Also der Estate hat gleich viel wie auch schon diese erste Lage. Obwohl, man könnte ja meinen, Westhofener ist ein Ortswein, obwohl es ist ja erste Lage.
Das ist ja wie in der Bourgogne auch. Mhm. Ein Chambolle-Müsigny oder ein Bohnen-Premier Cru gibt es ja auch. Der Name des Ortes steht im Vordergrund, aber es ist trotzdem eben eine erste Lage. Warum machen wir das? Wir haben in Rheinhessen die Situation, zum einen würden wir, wenn wir jetzt diese ganzen ersten Lagen kleinteilig noch bespielen würden, nochmal 60, 70 Lagennamen in die Welt reinrufen. Keiner kennt sich mehr aus. Und es sind eben relativ große Stücke, die homogen vom Boden und vom Klima sind, die aber unterschiedlich heißen. Wir würden teilweise der Menschheit keinen Gefallen damit tun, 2, 3 verschiedene erste Lagen zu machen, die aber eigentlich in ihrer Identität Brüder und Schwestern sind. Also fassen wir die besten Stücke Westhofens zusammen, nennen den besten Namen, den das haben kann, nämlich Westhofen, und dennoch ist es ein Premier Cru, weil die Qualität einfach da ist. Der Wein hier, der Westhofener Riesling, der wächst in den Satellitenweinbergen des Moorsteins, also so rundum dieses Kernstück, was als großes Gewächs existiert. Und das ist ein Wein, der natürlich Terroirprägung durch und durch hat, der diesen mineralischen Kern trägt, der auch in der Jugend schon auch ein bisschen herausfordernd ist, der auch ein bisschen Kanten hat zu Beginn. 23 ist auch da wieder eine eher charmantere Variante, weil 23 eben diese Fruchtaromatik so intensiv trägt. Und der einzige Unterschied zwischen Westhofen Riesling und jetzt so einem moorsteingroßen Gewächs ist halt dann, dass vielleicht der Westhofen Riesling ein bisschen fruchtiger ist, ein bisschen zugänglicher ist, ein bisschen mehr Schmelzigkeit noch hat und dann das große Gewächs, der Moorstein, der geht halt dusch geradeaus und ist dann...
Der macht vielleicht noch viel weniger Freude, wenn wir den heute trinken.
Ja, das kann unangenehm sein.
Naja, unangenehm nicht, aber noch nicht so richtig. Nicht so, also dieser Wein, ich habe mit einem unserer Rüdler drüber gesprochen, der berührt meine Seele, ehrlicherweise. Ich spüre, also das ist schon bewegend. Also ich finde es einfach... irre, dass es Menschen gibt, die sowas machen mit der Natur zusammen. Philipp, jetzt ohne Scheiß, jetzt ehrlich, das ist echt.
Das ist ein Riesenkompliment, wenn du das so sagst. Das freut mich auch wirklich sehr. Und es ist aber halt wirklich so, ich weiß aus tiefstem Herzen, wenn ich im falschen Ort wäre, könnte ich es nicht. Es ist einfach auch das Glück, am richtigen Platz zu sein, um eben solche Weine zu machen. Und das ist das Wahnsinnige, dass irgendwie diese vielen Parameter, die da reinspielen, eine Rolle spielen. Und an anderer Stelle kannst du dich anstrengen wie ein Verrückter und du kommst nicht dahin.
Also, ja gut, aber du hättest schon noch das Potenzial, es auch zu versemmeln oder nicht ganz so gut zu machen. Das ist schon die Wahrheit.
Natürlich. Ja, klar.
Also, aber lustig, der war auch schon bei uns im Podcast, der Johannes Geil vom Ökonomierat Geil. Ja. Und der hat von seinem Cousin oder ne?
Der hat einen Moorstein, ja.
Ja, und den habe ich probiert. Und ich war so, was ist das denn? Auch auf der Messe. Und dann hat der gesagt, da kann ich nichts dafür. Das ist der Moorstein. Und es nervt mich total, weil ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ne? So. Und das, also, ich kriege nochmal die Gänsehaut. Also,
kann ich eine schöne Geschichte zu erzählen? Ja. Der Johannes Geil Bierschenk und ich haben zusammen studiert, wir haben zusammen gewohnt.
Ja, okay.
Guter Freund von mir.
Ich bin nett.
Und er kommt aus dem Nachbarort Bechtheim Und das Bechtheim hat im Vergleich zu Westhoven den Vorteil, dass es ein bisschen früher in der Reife ist, was in früheren Jahren dazu geführt, dass die immer ein bisschen reifere Weine hatten. Und früher war ja auch das Thema, wie viel Most gebe ich, wie viel Zuckergehalt die Trauben haben, so ein bisschen auch so ein Qualitätsfaktor. Und die Bechtheimer haben immer dieses Gefühl gehabt, so ein bisschen vor Westhoven zu stehen, weil halt einfach alles ein bisschen schmeckischer, ein bisschen intensiver war. Und in den kühleren Jahrgängen war das natürlich schon auch ein Wert, der ein Plus ist. Und dass Westhoven dann über die letzten 20 Jahre diese Entwicklung genommen hat mit seiner Textur vom Boden und all dem, was dazugehört, einfach so eine eigenständige Nummer zu spielen. Damit haben viele nicht gerechnet, auch der Johnny nicht. Ja? Also, und insofern geht es ihm schon so, dass er sagt, okay, aber es ist halt dann doch gut. Und umgekehrt ist es natürlich so, auch da ist es so, wenn er neben sein Geiersberg, neben Drangstall aus Bechtheim, neben den Moorstein, dann scheint auch der Geiersberg, weil er zeigt seine eigenständige andere Charakteristik. Ja, ja. Das heißt, am Ende bei Herkünften
noch Geschmack dann, ja klar.
Bei Herkünften geht's oft nicht, also bei guten Herkünften, die wirklich auch spürbar sind, da kannst du diskutieren, ist besser, schlechter, nee, es ist nur anders. Mhm. Ja, und der Geiersberg schmeckt eben anders wie der Moorstein. Mhm. Insofern und wenn man dann auf die Dinge abfährt, dann ist es halt so.
Dann ist man lustig, gut für dich, lustig, spannend. Also ich würde jetzt mal sagen, ich lehne mich aus dem Fenster, würde sagen, Lars wird dir einen Heiratsantrag machen, obwohl er auch glücklich verheiratet ist, weil das ist schon. Ich meine, das ist schon eine ziemliche Endstufe. Der Wein kostet 32 Euro, das Paket kostet übrigens 86, die Estates kosten 15,50, der Weißburg und Chardonnay kostet 23, damit wir über die Preise gesprochen haben. Und ich bin wirklich der Meinung, dafür machen wir auch diesen Podcast. Die Leute, ich bin total dabei zu sagen, man muss aufpassen mit Alkohol, man kann auch gern weniger trinken und dann was Gescheites. Ich glaube, dann tut man allen eine Freude damit.
Absolut.
Und dafür gibt es auch. Ich habe jetzt in der Vorbereitung fürs heutige Gespräch, weil ich gedacht habe, was ist, wenn uns die Worte ausgehen, was komplett albern war, wenn ich jetzt das Gespräch merke und ich könnte doch 2 Stunden mit dir reden. Und ich hoffe, dass wir heute niemanden verloren haben, dass es nicht zu spezifisch und weinnördig war, weil das wollen wir gar nicht sein. Habe ich sowas wie, ich habe auf Instagram immer so Sachen vorgeschlagen, wie so Word-Raps oder so. Und das habe ich jetzt vorbereitet, das möchte ich mit dir machen. Du darfst immer nur eine Antwort geben und es geht los. Weißburgunder oder Grauburgunder?
Weißburgunder.
Weißburgunder oder Chardonnay?
Chardonnay.
Chardonnay oder Riesling?
Riesling.
Okay, das war nicht so schwer. Wittmann oder von Clüsserath?
Oh!
Dachte ich mir. Wer das nicht weiß, seine Frau betreibt ein wunderbares Weingut an der Mosel, das heißt von Clüsserath, machen auch wirklich tolle Weine. Okay, Rebholz oder Klaus-Peter Keller?
Ist auch gemein.
Oh, ist auch gemein, ja, aber deswegen mache ich das, ja. Okay, du bist ja sehr diplomatisch, aber jetzt lasse ich dir keine 2 Optionen mehr. Du musst jetzt immer eine Option. Okay. Westhoven oder Nierstein?
Westhoven.
Westhoven oder Gundersheim?
Westhoven.
Okay. Aulerde oder Kirchspiel?
Kirchspiel.
Kirchspiel oder Höllenbrand?
Höllenbrand.
Ist ja relativ neu.
Höllenbrand.
Ja, okay. Höllenbrand oder Moorstein?
Moorstein.
Moorstein oder Brunnenhäuschen?
Moorstein.
Moorstein oder Laboren?
Moorstein.
Okay, wow. HSV oder St. Pauli?
HSV.
HSV oder Bremen?
HSV.
HSV oder Mainz 05?
Mainz 05.
Mainz 05 oder Bayern München?
Bayern München.
Ah, das war klar. Ich wusste das, ja. Harry Kane oder Robert Lewandowski?
Harry Kane.
Okay. Totenhose oder die Ärzte?
Die Ärzte.
Ärzte oder Bon Jovi?
Die Ärzte.
Ärzte oder Elbphilharmonie?
Elbphilharmonie.
Oh, wow, okay. Schiefer oder Tonmergel?
Tonmergel.
Tonmergel oder Kalk?
Kalk.
Okay. Schrauber oder Kork?
Kork.
Okay. Ich fand, das war ein wahnsinnig cooles Gegenüber hier, nochmal so richtig reinfallen.
Das war schwer eben.
Ja, das war die Idee. Ich habe mich ein bisschen hingesetzt. Lieber Philipp, ich glaube, warum, und ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt zugehört haben oder vielleicht uns auf YouTube auch gesehen haben, warum das auch hilfreich ist, solche Formate wie dieses Podcast-Format. Weil es jetzt jedem, der das heute sich jetzt reingezogen hat, bei jeder Flasche Wittmann mit diesem hellblauen Etikett, dann hat er ein Gesicht dazu. Mhm. Es gibt eine Emotion dazu. Mhm. Es ist nicht nur eine Flasche. Es ist jemand, den man noch reden hört, warum er sich dafür hergibt, was seine Leidenschaft ist, warum er nicht irgendwas abfüllt, warum er ein Versprechen abgibt, dass das, was drin ist, er dahinter steht. Nämlich quasi, man könnte dich irgendwo, wenn man dich mal trifft auf irgendeiner Messe oder sagen,
pass mal auf, das, was du da gemacht hast in dem Jahrgang mit dem Wein, und du würdest dich hinstellen und sagen, pass mal auf, jetzt erkläre ich dir aber, warum das so und so war. Und ich finde, das ist besonders. Und deswegen bedanke ich mich herzlich, dass du unser Gast warst.
Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Danke dir, lieber Philipp. Aufs Leben.